Es ist Montag, der 13. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es gibt so viel zu besprechen. Es ist so wahnsinnig viel passiert, so wahnsinnig viel, möglicherweise auch Einschläferndes. Wir werden es gleich klären. Und das kläre ich mit der Person, mit der ich doch am allerliebsten rede, der weltgrößte News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Was war denn das für eine Meldung mit dem Mann, der an Bord einer Flugzeugtoilette war und die nicht mehr verlassen wollte und daraufhin dann die Maschine mit 134 Menschen an Bord in Graz außerplanmäßig landen musste? Was war das?
Ja, ich habe mich auch gewundert und mein erster Gedanke war einfach nur, was war das für eine beschissene Crew bitte an Bord? Weil es gibt so einen leichten Trick, jede Bordtoilette im Flugzeug von außen öffnen zu können und dass sie das nicht gemacht haben. Und der Typ hat ja auch, als er dann rauskam und von der Polizei, ohne sich zu wehren, abgeholt wurde, hat man ja festgestellt, der hatte da auch nichts versteckt und gar nichts. Der war einfach nur bestimmt irre. Und ich musste an lustige Situationen denken im Flugzeug, wenn wir kurz vor der Landung waren.
Ja.
Und manchmal sieht die Toilette aus, als wäre sie verschlossen. Mhm. Also es ist dann rot und da steht Occupied dran. Aber das ist dann ein Fehler und da ist niemand auf der Toilette und niemand möchte auf der Toilette gestört werden. Und deshalb warte ich wirklich immer bis zum letzten Moment, dass ich an diese Tür klopfe und sage, Entschuldigung, wir landen
meistens
jetzt.
Meistens bist du es doch, die sich auf der Toilette vor höheren Aufgaben versteckt.
Für nichts
das war die Wahl.
Und auf jeden Fall gab es öfter diese Situation, wie ich dann an einer Tür klopfte, wo niemand, also niemand war dahinter. Und ich sprach einfach mit mir selbst, bitte kommen Sie jetzt raus, wir landen jetzt. Nur um dann festzustellen, da war niemand. Ich habe dann die Toilette dann so geöffnet und niemand war auf dieser Toilette.
Siehst du, um einen beliebten politischen Witz zu reproduzieren. Und ich dachte schon, es sei jemand vom Willy Brandt-Haus gewesen, die Norbert Walter Borjans auf der Toilette eingesperrt haben, dass er nicht rechtzeitig zu größeren Shows kommt.
Naja. Das war Esken.
Ah ja, richtig.
Die Schlagzeile des Tages.
Blitzumfrage sieht Olaf Scholz vorn, das berichtet der Tagesspiegel. Gestern Abend fand das zweite Triell im TV statt. Es ging lebhafter zu als im ersten. Es gab mehr Streit, mehr Kontroverse, mehr Schlagabtausch. Einer Blitzumfrage zufolge gewann aber auch dieses Triell Scholz mit Abstand vor Baerbock und Laschet. Als ich las, es gab mehr Streit und mehr Schlagabtausch. Da dachte ich, es geht erstmal in erster Linie nur um Oliver Kör und Maybrit Illner. Der ist ja recht häufig ins Wort gefallen, wie man so festgestellt hat. Er war sehr eifrig.
Ich fand die beiden schrecklich und fühlte mich dann auch bestätigt, weil die KandidatInnen haben immer wieder nachfragen müssen. Wie bitte? Was? Wie war die Frage?
Ja.
Und da wusste ich, ihr macht einen beschissenen Job gerade, wenn die Kandidatin die Fragen nicht raffen. Dann formuliert sie entweder besser, lauter, deutlicher oder keine Ahnung.
Ich habe die Sendung geguckt und ich dachte ganz am Ende, wann kommt denn endlich dieser Anwalt? Und ich darf als Zuschauer entscheiden, welcher der drei überleben darf.
Und Schirach.
Ja, natürlich. Das hätte dem Ganzen vielleicht auch noch mal ein bisschen Dynamik verliehen. Wobei, man muss ja sagen, wie gesagt, Armin Laschet ist ja direkt wieder in den Infight gegangen, als ginge es um sein Leben. Hat am Ende sofort natürlich auf R2G angespielt, auf Wirecard, Cum-Ex. Also er ist im Grunde genommen sofort so, in den ersten 15 Minuten hat er versucht, Olaf Scholz so in die Ringseile zu prügeln. Hat dann aber natürlich auch eigentlich ja im Grunde genommen sein Pulver auch schon komplett verschossen. Das muss man auch sagen. Also das sind die größten Angriffspunkte in Richtung von Olaf Scholz, der speziell beim Thema Wirecard und Cum-Ex natürlich klar in Erklärungsnöte gerät, auch was diese Razzia anging, aber meines Erachtens hatte ich den Eindruck, dass Scholz es sogar noch ein bisschen genutzt hat, um sich als großen Umbauer, als Erneuerer zu inszenieren, der sagt, naja, die Behörden hat ja teilweise diese Financial Intelligence Unit, klingt einfach geil, hat er ja selber umgebaut, also so im Sinne, er hat es so ein bisschen für sich genutzt, um zu sagen,
total,
ja, ich bin ja hier gerade der Erneuerer und versuche dieses marode System, also so ein bisschen Drain the Swamp-mäßig, mäßig, ja. Das Ganze so ein bisschen und natürlich, er kommt nie ganz sauber aus der Nummer raus, aber er hat es für sich eigentlich ganz gut genutzt und es scheint ja die Leute ja auch in gewisser Hinsicht, also sie haben ja den Eindruck gehabt, er macht es ganz gut, denn Scholz war ja wieder ganz weit vorne in den Umfragen. Ob man das jetzt teilt, das sei mal dahingestellt. Wie hat es dir denn so gefallen?
Ich habe auch, als Laschet anfing und das Wort allein Warburg-Bank ausgesprochen hat, da dachte ich mir so, Gott segne dein Herz, aber lass das Thema sein, lass das Thema.
Weil das ist super regional.
Niemand,
ne?
Kapiert es, niemand kapiert. Also ich blicke da nicht durch. Ich merke auch, dass es für mich wirklich so ein Thema wie, als wollte mir jemand das Universum erklären, wo auch in mir alles abschaltet. Es war wirklich so, nein, ich verstehe es nicht, Finanzen, nein, nein, lass uns lieber über Plagiate sprechen oder so.
Oder das Lachen, nochmal das Lachen.
Das Lachen mit der Zunge, ich verstehe das alles nicht. Und das war der Moment, wo in mir eh alles schon abgeschaltet hat und ich auch wirklich nur noch auf Körpersprache, ich weiß, die Intellektuellen bestehen immer darauf, Inhalte, wir sollten mehr über Inhalte reden. Aber nein, ich konzentriere mich auf, warum hat Scholz immer nur eine Hand auf diesem Pult angelehnt? Was ist mit der anderen Hand los? Was ist das für ein Muster im Hintergrund? Laschet, der irgendwie wie so ein kleiner Junge auf den Zehenspitzen immer so wippte, so nach vorne hin.
Interessant.
Und Annalena Baerbock, wie sie dazwischen stand und sich dachte, ja, macht ihr mal euer Schlammcatchen hier. Ich lehne mich zurück und macht ihr mal. Ja.
Ja, naja, sie hat ja auch, wie gesagt, die komfortable Position, dass sie A, nicht mehr in der Situation ist, ums Kanzleramt mitzustreiten. Da kann man natürlich forsch auftreten. Und sie hat sicherlich immer noch eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Deswegen hat sie ja auch am Ende beim Schlussplädoyer, war ihre Botschaft ja Aufbruch. Also so ein bisschen in Richtung Hope. Yes, we can. Deutschland kann so viel mehr. Und Armin Laschet hat für sich die Gelegenheit, wie ich finde, gut genutzt, um sein Plädoyer zu setzen, besser als beim letzten Mal, und zu sagen, keine Gängelung. Und das sind natürlich zwei diametral entgegengesetzte Positionen. Denn Baerbock sagt Aufbruch, aber Baerbock sagt halt eben auch, dass Verbote ein Innovationstreiber seien. Jedes Verbot ist ein Innovationstreiber und das kann man natürlich auch gut und gerne auch als Unsinn bezeichnen oder von mir aus auch als Gängelung. So, und wenn Armin Laschet die anderen mobilisieren will, die sagen, wir brauchen weniger Gängelung, weniger Bürokratie, worauf er ja auch anhebt, dann ist das natürlich eine Botschaft, die durchaus verfangen kann. So kann man es, so kann man es machen.
Kann man machen, aber wenn man das letzte Triell und die Umfragen danach beobachtet hat, dann weiß man, die Leute mögen keinen Angriff und sie mögen auch generell Harmonie. Mhm. Deshalb Teflon Scholz, der da einfach ungerührt weiter dasteht. Und Laschet hat irgendwie aus dem ersten Triell anscheinend es nicht so verstanden. Er ist, wie du sagst, direkt auf Angriff gegangen. Und für mich, Annalena Baerbock, da war ja gerade auch diese Entscheidung mit der Räumung des Hambacher Forsts.
Genau, verfassungswidrig.
Genau, und dass sie das auch gar nicht genutzt hat und das noch nicht mal erwähnt hat, da kam mir Maybrit Illner schon viel mehr als die Angriffslustige. Ich nenne sie übrigens ab jetzt auch nur noch Maybrit Doomsday Illner, weil sie zu Scholz irgendwann sagte, Heizen wird teurer, Tanken wird teurer, Wohnraum ist unbezahlbar, es wird Verteilungskämpfe geben. Und
was für insinuierende Fragen, was für Suggestivfragen auch. Ne?
Ich habe mir in die Hosen gemacht und innerlich in meinem Kopf war schon nur noch das Bild von Hunger Games und wirklich sehr unangenehm, wo ich mir dachte, hey, mach du uns keine Angst jetzt. Ich meine, sie sagt Wahrheiten, aber die will doch keiner hören.
Ja, natürlich nicht. Ich fand's am Anfang schön, als es da plötzlich rumpelte. Ich habe erst gedacht, Söder schießt sich den Weg zum Studio frei. Dieser Krach. Ja, es war insgesamt natürlich alles so mäßig spannend. Sie haben ja auch mal das Thema Abgrenzung in Richtung rechts angesprochen. Also klar, Laschet hat wieder einmal die Gelegenheit verpasst, sich klar von Maaßen zu distanzieren. spazieren, der in Südthüringen mittlerweile von einem offenen Neonazi gepriesen wird. Und was ich ein bisschen wild fand, war, dass da natürlich Annalena Baerbock dann auf den, ja, auf die alte Krawallschachtel Boris Palmer angesprochen wurde, dann aber von Palmer direkt zum NSU kam, was ich auch als Bogen durchaus für gewagt erachte. Also das waren so kleine Spitzen, die aufgefallen sind. Ansonsten war es schon relativ zäh, würde ich mal sagen.
Erkenntnisgewinn wirklich null. Und meine Frage ist, die, die noch unschlüssig sind, und das heißt ja, es seien noch 40%,
ja, ja.
Wo ich mir denke, was ist bei denen kaputt? Also irgendwie, ich kann verstehen, dass für keinen unser Herz brennt, wirklich. Also da ist keiner, wo man sagt, oh, der holt mich so richtig ab in allen Punkten und hier herrscht Aufbruchsstimmung oder irgendwas. Aber seien wir ehrlich, irgendwie wissen wir doch schon alle, wo wir unser Kreuz machen.
Ja, wir, aber möglicherweise andere nicht. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass die CDU noch das größere Mobilisierungspotenzial hat, mehr als die SPD, glaube ich.
Aber glaubst du echt, weil ich tatsächlich erwische ich mich dabei, dass ich, wenn man mit Freunden spricht und so, ich so Sätze sage wie, oh, ich weiß echt nicht, ich weiß echt nicht. Aber ich weiß es.
Ja.
Doch, doch, ich weiß es.
Ja, ich weiß es auch. Und das lasse ich mir auch von der Partei nicht kaputt machen. aber interessant, aber so, ich fand das so lustig, dass mit dieser Uhr, wo Baerbock dann alle darauf hinweist, dass die Uhr kaputt ist und Sekunden später kommt dann auch schon das Thema Digitalisierung, wo du sagst, ja, genau, das ist exakt das, worüber wir reden. Es ist noch nicht mal hier funktioniert es. Ich fand es lustig, weil dann wurden ja immer die Redezeiten von den Einzelnen eingeblendet und da stand dann auch so Laschet 12:20. Ich habe gesehen, er hatte kurz Panik, dass das die aktuellen Umfragewerte sind. Naja, ansonsten, es gab ein paar interessante Sätze, aber im Großen und Ganzen war der Erkenntnisgewinn jetzt dann doch irgendwie, ja, ich habe mich wirklich, mir haben so Duelle gefehlt wie damals Schröder und Stoiber. Als Stoiber so ansetzte, ja, das Thema Schattenkabinett, ich sage ja immer, Schattenkabinett, das haben wir schon, das ist das von Schröder. Und Schröder steht daneben, es war ein geglückter Gag, Herr Stoiber. Kompliment. Glückwunsch. Und das war so schön, so super trocken und das, naja, wobei ich sagen muss, Scholz ist lockerer geworden. Du merkst, die Prozente im Rücken verleihen ihm eine gewisse Lockerheit, Lässigkeit. Die Gefahr des Hochmutes liegt jetzt in der Luft, aber wir werden es ja sehen.
Und noch eine Sache, die mich echt so ein bisschen irritiert ist, warum steht Lindner da nicht auch mit? Also zahlentechnisch würde es das geben.
Man hätte vor allen Dingen dann auch einen spannenden Redner dabei gehabt.
Ja, einfach so ein Quartett. I don't know.
Naja, ich habe ein bisschen darauf gewartet, nach dem Schlussplädoyer, dass jetzt endlich die Nummern eingeblendet werden, für wen man anrufen kann. Aber sowas gibt es halt eben nur bei RTL. Ein bisschen schade. Naja.
Die unbequeme Meinung.
Kommt von, naja, streng genommen kommt sie von der CDU und Armin Laschet, aber Nico Fried schreibt in der Süddeutschen drüber, ziemlich zweifelhaft, vorsichtig ausgedrückt, immer auf der falschen Seite. CDU-Kanzlerkandidat Laschet greift mit einem eindeutig formulierten Satz die SPD an. Jetzt spricht sein Lager von Missverständnis. Hat das Methode? Taktisch ist es jedenfalls kontraproduktiv. Ja, es war ja der CSU-Parteitag, dort durfte Armin Laschet auch reden und sagte unter anderem den Satz, in all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite. So,
Pause.
Pause. Genau, also ein gefühlter Punkt. Es war aber dann doch wohl als Komma zu verstehen. Und dann ging es direkt um die Wirtschafts- und Finanzpolitik. So, die Pause hat Armin Laschet aber so lange gelassen, dass man das Ganze auch als in sich geschlossenes Zitat lesen und hören konnte. Er bezog sich aber, wenn man es wohlwollend betrachtet, auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Meine Vermutung ist natürlich, dass Laschet durch diese Pause die Wirkmacht des Satzes gewollt hat, die Wucht dann aber wohl doch ein bisschen unterschätzt hat. Und nun ist dann so das Lager der CDU, also das Laschet-Lager, musste dann so 24 Stunden danach dann die Scherben wieder zusammenkehren und sagen, da wollte man bewusst das Ganze wieder Sinn entstellen. Also ne, Kühnert, Klingbeil, also natürlich klar, alle aus der Opposition haben das dann genutzt und gesagt, was für eine geschichtsverzerrende, skandalöse Art mit dem Thema umzugehen. Das hat Laschet sich schon auch bis zu einem gewissen Grad selbst zuzuschreiben, denn Laschet gerät ja häufiger mal in die Situation, Dinge später wieder korrigieren zu müssen. Stichwort 2015 darf sie nicht wiederholen.
Das sehe ich in dem Punkt schon ein bisschen anders, weil die folgenden Sätze ja wirklich auch um mehr Schulden machen der Gegenseite jetzt ging. Und ich war ein bisschen irritiert, wie uncool die SPD dann reagiert, um ehrlich zu sein,
ja,
weil diese übertriebene Empörung, von einem Mini-Trump zu reden,
ja,
und dann mit Bildern vom Willy Brandt-Kniefall, wo man sich denkt, ey Leute, niemand spricht euch das ab, ja, sind tolle,
ja, doch,
Verdienste
doch,
der SPD.
Doch, in der Lesart, natürlich in der Lesart hat Armin Laschet der SPD genau das abgesprochen, wenn man es so liest. Nur diese zweckmäßige Empörung, diese strukturelle Fassungslosigkeit der jeweiligen Parteienvertreter, die nervt natürlich, weil,
ja, weil
du richtig
es wieder
sagst,
das besteht, nee, es bestätigt für mich wieder das, was du auch irgendwann mal gesagt hast, wenn du jetzt schon mit so Superlativen auffährst, wenn du behauptest, dass das so ein unerhörtes, unanständiges Verhalten ist. Mann, es ist Wahlkampf, es geht um die Macht in Deutschland.
Ja.
Und wenn sowas schon als das Mieseste, Niederträchtigste beschrieben wird, dann denke ich mir so, wow.
Es ist ja auch völlig albern. Also
lass
ist natürlich
doch ein bisschen
völlig,
Luft nach oben.
Völlig, ist natürlich auch völlig albern und auch ein bisschen geschmacklos, Armin Laschet mit Donald Trump zu vergleichen. Das ist natürlich Quatsch und in sich natürlich auch überhaupt nicht stimmig, denn du musst dich auch langsam mal auf etwas verständigen. Also entweder ist Armin Laschet der Volltrottel, der nichts auf die Kette kriegt, oder Armin Laschet ist der Demagoge, der mit dem feinen Spiel mit Worten die Gesellschaft entzweit. Aber er kann selten beides gleichzeitig sein. Das passt ja auch nicht ganz. Armin Laschet hat übrigens vor diesem Zitat aber halt eben auch noch den legendären Franz Josef Strauß-Satz zitiert.
Irren ist menschlich, immer irren ist sozialdemokratisch.
So, und da war natürlich dann auch der Ton im Saal gesetzt und davon auch sicherlich ein bisschen berauscht, kam dann halt eben der andere Satz über die Sozialdemokratie und die Nachkriegsgeschichte und dann halt eben diese Zäsur. Also natürlich kann man das missverstehen, allein will man es. So, aber letzten Endes völlige Einigkeit, es ist dann auch ein Riesen Alarm und Geklingel und
ja, beruhigt euch.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist die App Steuertipps. Ja, lassen Sie uns doch über Geld reden, ne? Wir sind jetzt mittlerweile fast in der Hälfte des Jahres angekommen und das bedeutet für einige, dass sie merken, dass die finanzielle Planung und das mit den Steuern nicht so ganz aufgegangen ist. Der eine hat das Problem, dass der Typ, der ihm tolle Steuertipps gegeben hat, seit einiger Zeit nicht mehr zu erreichen ist und angeblich in Brasilien lebt. Die anderen stellen fest, dass so am Ende des Geldes noch sehr viel Jahr übrig ist und Freiberufler wie ich bekommen irgendwann den heißen Tipp, dass alles, was man eingenommen hat, man nicht komplett behalten darf, sondern da sind noch Steuern zu zahlen. Also es ist schon nicht ganz verkehrt, wenn man Menschen oder eine App hat, die einem bei den Steuern helfen können. Und da kommt die App Steuertipps ins Spiel. Über die App könnt ihr in wenigen Schritten leicht und verständlich eure mögliche Steuererstattung prüfen. Steuertipps ist super einfach zu bedienen und ihr könnt alle Infos mit ein paar Klicks ausfüllen. Ihr werdet mit leicht verständlichen Fragen durch den Prozess geführt, was die Steuererklärung super intuitiv macht. Ihr könnt die Eingaben aber auch erfassen, indem ihr eure Lohnsteuerbescheinigung abfotografiert und einfach hochladet. Ab sofort könnt ihr außerdem eine gemeinsame Steuererklärung mit dem oder der Partnerin machen und auch Kinder angeben. Man bekommt dabei stets angezeigt, wie viel Geld man zurückerstattet bekommt und eure Angaben werden zuverlässig gecheckt. Die App könnt ihr kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store downloaden. Nur beim Absenden der Steuererklärung an das Finanzamt zahlt ihr dann 24,99 Euro. Aber ich behaupte mal, dann lohnt sich das auch wirklich. Das ist ein gutes Investment. Die Steuer-App ist eigentlich für jeden gemacht, der seine Steuererklärung selbst machen will. Und da gibt es ja nicht wenige. Und alle Infos und den Link zur App findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das gibt's doch gar nicht.
Taliban führen Geschlechtertrennung an Universitäten ein, das berichtet T-Online. Die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan weitet sich aus. Die Taliban setzen getrennten Unterricht von Männern und Frauen an den Universitäten durch. Auch Kleidervorschriften gehören dazu. Zitat, die Koedukation steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des Islam sowie zu den nationalen Werten, Sitten und Gebräuchen, sagte der amtierende Minister für höhere Bildung Abdul Baghi Haqqani. Auch auf den Geländen der Universitäten solle es künftig eine Trennung nach Geschlechtern geben. Falls dies nicht möglich sei, sollen Hochschulen zunächst abwechselnde Unterrichtszeiten einrichten oder eine Trennung in den Klassenräumen sicherstellen. Das ist mal Wechselunterricht. Du hast sicherlich die Bilder aus den Hörsälen auch gesehen. Sieht ja so ein bisschen aus, als hätte Christo einen Hörsaal designt. Also fürchterlich und
echt ja, schlimm, ja.
Ja, bitter, einfach bitter. Und du siehst halt so schnell, ich muss offen gestehen, ich war fast ein bisschen überrascht, dass Frauen überhaupt noch zur Uni gehen dürfen. Das war so mein Eindruck, so bitter das alles natürlich ist.
Ja, das sind wirklich so, wo du denkst, okay, ich gehe davon aus, das ist tatsächlich ein Fortschritt für die Taliban, wenn sie den Leuten, wenn sie den Frauen das vorher komplett verboten haben. Aber noch viel schlimmer wirklich, wie sie mit den Demonstrantinnen da umgegangen sind, die niedergeknüppelt haben. Und du denkst dir, ja, wenn sie denken, dass sie nicht gefilmt werden, dann ist das das Ergebnis. Und jeder, der vorher behauptet hat, lass die doch mal machen erstmal. Wir schauen uns die Taten an, wie Heiko Maas immer wieder betont hat. Ja, wie viele Taten müssen wir uns noch anschauen?
Unterm Radar.
Kabinett der alten Elite, das berichtet die Taz über die neue Regierung im Libanon. Nach 13 Monaten hat der Libanon wieder eine Regierung. Das Auswärtige Amt zeigt sich erleichtert, doch dazu gibt es keinen Grund. Ja, es sei ein wichtiger Meilenstein. Regierungschef Najib Mikati verdrückte eine Träne bei seiner Ansprache. Nach über einem Jahr hat der Libanon wieder eine Regierung. Ja, wir erinnern uns, am 4. August 2020 waren im Hafen von Beirut hunderte Tonnen Ammoniumnitrat in einem Lagerhaus detoniert. Über 200 Menschen kamen ums Leben. Die Region ist bettelarm. Ich glaube, 3/4 der Leute in der Region leben unter der Armutsgrenze. Es gibt, glaube ich, teilweise gar keinen Strom.
22 Stunden am Tag gibt es keinen Strom. Das Essen im Kühlschrank verdirbt dann einfach. Also es ist echt schrecklich und die Betonung immer wieder, Failed State, ich befürchte, es ist schon soweit. Und von einer neuen Regierung zu sprechen, der Typ, der reichste Libanese, glaube ich, im Land ist es, ist ja schon zum dritten Mal Ministerpräsident. Und ich weiß nicht, wie viel man Hoffnung in jemanden setzen kann, der jetzt den dritten Anlauf versucht.
Genau, also es wird ja auch in der Taz gesagt, ne? Es ist halt jemand, der Teil der politischen Klasse ist, die für den Bankrott des Landes zuständig ist. Er wird bezichtigt, Staatshilfen in Millionenhöhe abgegriffen zu haben, die für Wohnungsbaudarlehen gedacht waren. Und insofern ist dieser hoffnungsvolle Gedanke dann auch schon wieder so ein bisschen halbwegs verpufft, zumal wir uns ja erinnern, was es ja auch für Länder wie beispielsweise Afghanistan bedeutet hat, wenn du eine Regierung hast, die halt einfach so korrupt war oder ist, wie destabilisierend sich das auch auf ein Land auswirken kann. Es ist halt einfach auch einfach bitter. Ja, es ist schön, dass man jetzt eine Regierung hat und ein bisschen Stabilität, aber die Frage ist halt auch, worauf fußt das gerade in einem Land, das derzeit so arm ist.
Und das Problem auch wieder zurück zu Afghanistan, wenn du solche Länder hast, wo dann eben Korruption ist oder wo Frauen keine Aufstiegs- oder Chancen haben oder gar nichts, die werden abhauen. Mhm. Also wenn die Intellektuellen und alle klugen Köpfe das Land verlassen, dann hast du auch nichts mehr, worauf du aufbauen kannst. Und das ist das eigentlich Bittere an solchen Systemen.
Gucken mal, wer da spricht.
ZDF-Kinderreporter stellt AfD-Parteichef mit Frage zu seinem deutschen Lieblingsgedicht bloß. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, es war sehr lustig. Der Logo-Kinderreporter Alexander hatte Tino Chrupalla von der AfD, den Parteichef, im Gespräch und es ging halt darum, dass Tino Chrupalla Folgendes forderte. Er sagte, wir möchten, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auch unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Und dann sagte der kleine Kinderreporter, wie ich sagte zu ihm, ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Und Chrupalla, mein Lieblingsgedicht ist, also da muss ich jetzt mal überlegen, da fällt mir jetzt gar keins ein. eine MU, ein Schnee, eine NSDAP.
Also, ich muss weg.
Ich muss weg. Am Ende sagte er dann noch, also ihm fiel dann immerhin noch sein Lieblingsdichter ein. Und das ist natürlich der immer dann zitierte Heinrich Heine. Und zwar auch, glaube ich, nur deshalb, weil vor allen Dingen gerne so auf so in so Facebook-Kommentarspalten von AfD-nahen Leuten dann immer gerne dieses: Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Da geht es ja immer so ein bisschen, das hat ist ja so die Chiffre für Staatsversagen und Merkel-Diktatur. Deswegen Heine.
Wie romantisch.
Ja, sehr romantisch, ja, absolut. Also, ja.
Ich fand ja, Chrupalla fasziniert mich ja auch.
Absolut schamlos.
Sehr, also nicht nur, dass er unfassbar schamlos und ekelhaft ist.
Ist richtig.
Aber ich fand auch großartig im Interview mit Matthias Deiß, war das, glaube ich, damals, in dieser Schnellrunde, wo er schnell Fragen beantworten sollte. Und da fragte Matthias Deiß, ob er denn gespendet hätte für die Flutopfer gerade im Ahrtal oder sonst wo. Und dann sagte er, ja. Und Matthias Deiß so ganz gut, an welche Organisation denn? Und du merkst es. Er hat nichts an niemanden gespendet. Es war wirklich so, sag ich nicht. Oh, okay, okay. Ja.
Ich muss weg.
Entzauberte Scheinriesen.
Donald Trump ist sehr enttäuscht. Holyfields Comeback wird zum Debakel, das schreibt NTV. Der frühere Schwergewichtsweltmeister Evander Holyfield erlebt eine bittere Rückkehr in den Boxring. Der 58-Jährige verliert in Hollywood gegen den früheren Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Vitor Belfort durch technischen K.O. Der Ringrichter stoppt den Kampf noch in der ersten Runde. Ja, ein 60-Jähriger, der schon in der ersten Runde K.O. geht. Das war so ein bisschen meine Erwartung an das Triell. So kam es da nicht. Ja, Holyfield 58 Jahre und sein Gegner war, glaube ich, auch irgendwie, wie alt war sein Gegner? Ich glaube Mitte 40, 46 oder so. Ja, Las Vegas macht ja den größten Blödsinn möglich und Donald Trump war der Kommentator und der war halt, was, du hattest mir noch von Spiegel Online auch noch so eine, wie war das? Holyfield blamiert sich vor Trump oder was war die Titelzeile?
Blamiert sich vor Trump und du denkst dir, niemand blamiert sich jemals vor Trump, wirklich. Ja, was hast du erwartet? Und nach dem abgeknabberten Ohr im Tyson-Kampf damals. Wann war es? 98?
96.
96. Ja. Denke ich mir, lass den Mann einfach in Ruhe.
Ja, vor allen Dingen, der Mann, der muss ja nicht, der hätte ja nicht, er ist ja nur relativ kurzfristig eingesprungen und hat natürlich dann halt einfach nach 109 Sekunden, war völlig klar, dass man mit 58 Jahren vielleicht auch ein bisschen zu alt für den Profibox, das ist so ein bisschen, er hat auch noch nicht mal eine Boxlizenz gekriegt in Kalifornien und deshalb fand der Kampf in Florida statt. Genau da war es. So ein bisschen
alles
wie,
findet in Florida
du hast natürlich,
statt.
Du hast natürlich bei so einem Boxkampf, wie du gerade richtig sagtest, immer noch den Vorteil, wenn du im selben Raum mit Donald Trump bist, bist du niemals die peinlichste Person im Saal. Das ist vielleicht das einzig Hilfreiche.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Tupac Shakurs 25. Todestag ist heute. Heute, vor 25 Jahren, ist Tupac Shakur gestorben nach einem Boxkampf in Las Vegas. 3 Tage danach, nachdem er an und dann schlussendlich auch erschossen wurde. Und das ist für mich natürlich ein besonderer Tag, weil ich ja der weltgrößte Tupac Shakur-Fan immer war und bin. Meine ganze Jugend war ja eigentlich eine einzige Cultural Appropriation. Also ich war quasi der weiße Tupac von Kassab Rauxel und so bin ich auch rumgelaufen. Im Nachhinein natürlich hochnotpeinlich, aber ich habe ihn immer verehrt und tue es noch heute. Der Mann war natürlich nicht unproblematisch, überhaupt nicht, aber er hat natürlich die Poesie in den Rap gebracht und kann auch heute noch mit vielen seiner modernen Konkurrenten Schritt halten. Vielleicht ist Kendrick Lamar sein würdiger Nachfolger, kann man glaube ich sagen.
Oh ja.
Ja. Bisschen bitter, was nach dem Tod von Tupac Shakur, sind ja noch viele Alben rausgekommen, von denen speziell du eigentlich nur alle spielst. Das heißt, die guten Alben spielst du bei uns zu Hause nie, sondern du spielst halt immer diesen Scheiß, der danach dann mühevoll und lieblos zusammengeknüppelt wurde. Und dann dafür müssen
Hallo,
wir. Müssen wir
Changes? Das war super.
Fürchterlich. Alles fürchterlich. Der Mann würde sich im Grabe umdrehen. Aber.
Baby, please don't cry.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
220 Millionen Euro. Ronaldo-Trikot bricht alle Verkaufsrekorde. Das berichtet Sky. Bereits kurz nach Verkaufsstart brach das neue Manchester United-Trikot mit dem Flock von Rückkehrer Cristiano Ronaldo einige Rekorde. Eine Woche später erreicht der Boom des Jerseys völlig neue Dimensionen. 220 Millionen über den Verkauf des Trikots. Das ist ja nun wirklich der absolute Wahnsinn. Da haben sie natürlich das Geld inklusive der Gage für ihn ja schon wieder drin.
Stimmt.
Ja, absolut, absolut.
Aber ich fand interessant, dass das Spiel, sein erstes Spiel jetzt, in England selbst wohl gar nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden darf.
Ja.
Aufgrund irgendwelcher Regeln, dass am Wochenende oder samstags nur Zweitliga oder es dürfen keine Erstligaspieler ausgestrahlt werden, weil die Leute ins Stadion gehen sollen zu Zweitligaspielen.
Ach was.
Okay. Ja, irgendwie so eine Regelung, wo du denkst, ja, cool für Ronaldo.
Das ist ja die quasi die Zweitligapflicht durch die Hintertür, möchte ich mal sagen. Ne?
Ja, wirklich. Und das darf wohl erst, da dürfen nur Ausschnitte abends im Fernsehen ausgestrahlt werden, wo ich mir dachte, wie unfair für die Briten selbst, die das Spiel dann selbst nicht live sehen dürfen.
Das ist die Zweitligapflicht durch die Hintertür.
Gucken mal, wer da spricht.
Peter Maffay spricht über seine Kindheit in Rumänien, das berichtet die Gala. Diesen Teil können wir uns mal sparen, aber es gibt ein Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung und da korrigiert Peter Maffay eine Aussage von Armin Laschet, mit dem er seit einigen Jahren befreundet ist. Der Politiker hatte kürzlich im Interview mit der FAZ eine Anekdote geteilt, wonach der Musiker ihm zu seinem 50. Geburtstag eine seiner Lederjacken geschenkt haben soll. Maffay stellt klar: Mein Freund, die Lederjacke war nur geliehen. Wir waren zusammen in Israel und haben einen Austausch von Israelis, palästinensischen und deutschen Schülern unterstützt. Bei einer Pressekonferenz haben wir beiden aus Spaß die Jacken getauscht. Aber er hat seine Jacke anschließend zurückbekommen. Meine Lederjacken gebe ich niemals her. So, und da muss man auch sagen, ist das auch schon kulturelle Aneignung? Und was ist das für eine Schlagzeile? Laschet stiehlt rumänischem Rentner Lederjacke. Das ist übrigens das erste Mal, dass bei einer Lederjacke die Niete innen ist. Das ist wirklich, also das darf, wenn das Willy Brandt-Haus erfährt, dann sind aber Klingbeil und Kühnert aber morgen schon mal ganz schwer am Twittern. So viel steht ja wohl mal fest. Das
sind miesen Headlines, der arme Laschet.
Ja, Laschet wieder mal nach Tönnies, jetzt geht's schon wieder gegen die Rumänen. Wann hat der Mann endlich genug?
Was ist denn da schiefgelaufen?
So, Niki, ich weiß, das ist deine Lieblingsschlagzeile und die wollen wir dann jetzt auch entsprechend mal würdigen. Man cuts off penis and throws it out of car during police chase. Das berichtet Complex. Also in den USA wurde ein Mann von der Polizei verfolgt, wohl auch mit dem Auto. Und dann nutzt er irgendwann im Wahn die Gelegenheit, sich den Schniepel abzuschneiden. Und zwar, weil er...
Pimmel.
Ja, Andi Grote, hörst du das? So kommt man mit Pimmel in die Schlagzeilen. Klassischer Dickmove übrigens, ne? Möchte man sagen, sich den Pimmel abschneiden und den dann einfach aus dem Fenster werfen bei einer Verfolgungsjagd. Und bei ihm war es wohl so, er hat Stimmen aus dem Autoradio gehört, die ihm gesagt haben, das zu tun, um die Welt zu retten. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, Botschaften, dass man sich den Pimmel abschneiden soll, um die Welt besser zu machen. Den Sender hätten R. Kelly oder Bill Cosby mal hören sollen, ne? War das doch am Radio.
Mehr Selbstaufopferung geht nicht. Ich komme nicht drum herum, mir vorzustellen, was du als Polizist in dem Moment einfach nur empfindest.
Ja.
Du jagst diese Person im Auto und plötzlich wird dir so ein Pimmel aus dem Fenster entgegengeworfen. Also in dem Moment, wenn jemand mein Portemonnaie klauen würde und wegläuft und ich laufe ihm hinterher und er schmeißt mit einem Pimmel, mit einem abgeschnittenen Pimmel, wirft er einfach um sich. Das ist der Moment, wo ich mir denke, behalt mein Portemonnaie, du hast gewonnen, lauf davon.
Ja.
Lass den armen Mann einfach in Ruhe.
Ich habe das Straßenschild verwechselt. Ich habe gedacht, das heißt Vorhaut achten. Was ein Wahnsinn.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Komm, da hören wir jetzt auch nochmal drauf. Liebe scheidende Kanzlerin, Post von Wagner, Ihre CDU ist wie ein Brunnen oder Wasser. Wasserstand 2013 41,5%, Wasserstand 2017 32,9%. Heute ist der verdurstende Wasserstand 20%. Weinend schlaff liegt Ihre Partei vor dem Brunnen. Man wird Ihnen nach der Wahl die Schuld geben.
alles wird man ihnen in die Schuhe schieben. Sie waren zu links, sie haben die Partei gespalten, sie waren für die Ehe für alle. Sie haben den Konservativen keine Heimat gegeben, sie haben die AfD gestärkt, sie tanzten nicht auf Kirmesfesten. Sie waren mehr Hirn als Herz, Quantenphysikerin. Sie waren kein Feuerwerk. Wenn sie redeten, schlich sich Langeweile ein. CDU oder SPD, die Kanzlerin, die sich gerade verabschiedet, gehört keiner Partei mehr an. Sie wird Rentnerin werden. Was sie falsch gemacht hat oder richtig, werden Historiker erforschen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ja, das ist eine interessante Analyse auf jeden Fall. Ne? Kann man jetzt ja erstmal.
Sie sind Rentnerin.
Sie tanzt nicht auf Kirmesfesten.
Sie sind kein Boris Becker.
Ja. Ah, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und zum Schluss noch die schöne Meldung. Kennst du die Geschichte mit diesen hunderten Bikern, die ein Mädchen nach jahrelangem Mobbing in England zu ihrer Abschlussfeier begleitet haben? Das Mädchen hat Asperger, also eine Form des Autismus, und wurde deshalb jahrelang gemobbt. Und dann hat der WAC Motorcycle Club sie zum Abschlussball chauffiert. Und das ist doch eine schöne Geschichte. Ich meine, Biker begleiten Schüler zum Abschlussball, ne? Das war der Wendler mit der Harley, die Abi-Party von der Laura. Aber nein, wir wollen diese schöne Geschichte nicht kaputt machen. Wir wünschen allen Beteiligten einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen Montag. Und machen Sie Twitter besser nicht an. Es werden heute sowieso alle Parteimitglieder jeweils ihren Kandidaten und ihre Kandidatin feiern. Selbst Söder und Merz sind sich einig. Das war toll von Laschet. Aber
alles Gewinner. Alles Gewinner.
Alles Gewinner. Wie bei der Mini-Playback-Show. Ciao.
Bleibt gesund. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Ines Agnoli.
Und ich bin Visavi.
Und wir haben einen neuen True Crime Podcast.
Der heißt Weird Crimes und es geht um die absurdesten, bizarrsten, krankesten, verrücktesten Kriminalfälle der Welt.
Und ich stelle hin und wieder auch bescheuerte Fragen.
Aber du sagst auch ab und zu ein bisschen was Witziges.
Wann kommt denn der eigentlich?
Jetzt, ab jetzt, jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Also dann jetzt hören, sofort, klick da jetzt drauf.
Bitte, schnell.
Weird Crimes mit Visavi und Ines Agnoli. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann.
Wie man überleben kann.
Wie man super manipulieren kann.
Und wie man sterben kann.
So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem...
Ines, wir sollten uns kurz fassen.
Hi. Ich bin Stefanie Giesinger und das Welcome to my G-Spot. Ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein, habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz,
dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Holz? Bei Holz, so Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.